Gemeinschaftspastor Heiko Engel vom 27.12.2015, Thema Ich bin die Tür.
Weihnachten ist so gerade mal eben um. Vielleicht spürt der eine oder andere noch die Auswirkungen des guten Essens. Also mir geht das so. Und ja, es ist, wie das Lied ganz am Anfang ausgedrückt hat. Weihnachtsfreude pustet keiner aus. Selbst wenn Weihnachten rum ist, können wir immer noch Weihnachten feiern. Und heute und in den nächsten Sonntagen, wie der Harald schon gesagt hat, wollen wir uns ein bisschen mit den Ich-Bin-Worten beschäftigen. Wir haben im September etwas gehört, da ging es um Lazarus, der Auferstehung, wo er auferweckt wurde aus den Toten. Da ging es ja um ich bin die Auferstehung und das Leben. Da hatten wir schon mal das erste Ich-Bin-Wort. Vor einer Woche, ja, es ist erst eine Woche her, es ist dann plötzlich so weit, wenn dann dazwischen noch ein anderer Gottesdienst war, aber vor einer Woche hatten wir das Thema Ich bin das Licht mit den Jungschar-Kindern hier, hatten wir das Thema Ich bin das Licht. Und heute soll es weitergehen mit dem Stichwort Ich bin die Tür. Und dieser Text, der gleicht einer Einladung von Jesus. Eine Einladung, wie man ja ihn aufnehmen darf, wie man ihn ins Herz aufnehmen darf. Denn er ringt darum, so wie er auch gerungen hat um diese Gemeinde in Laodicea. Und Harald hat von dieser Einladung berichtet und auch das Lied, was wir eben gesungen haben, ist eine Einladung. Er hat Erbarmen, er zertritt all meine Schuld. Das ist doch gewaltig. Er ist gnädig, so heißt es. Eigentlich hätte man was ganz anderes verdient, aber er ist gnädig. Ich möchte mit uns noch beten. Jesus Christus, danke für diesen Sonntag, dass wir uns jetzt wieder mit dir beschäftigen dürfen. Danke, dass du hier bist, dass die Weihnachtsfreude nicht endet mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag, sondern dass wir diese Weihnachtsfreude ja wirklich im ganzen Jahr erleben dürfen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist und wir jetzt ja von Weihnachten her wieder leben können. Du bist gekommen. Und du hast auf der Erde hier gelebt und lebst immer noch. Dafür sage ich dir Danke. Jetzt möchte ich dich bitten, dass du uns begegnest. Dass diese Einladung von heute, die du uns aussprichst, deutlich wirst. Dass wir uns hinterfragen lassen. Dass wir überlegen, wo können wir vielleicht in unserem Leben was verändern. Wo sprichst du uns an? Jesus, wir wollen heute hören auf dich, auf dein Wort. Und wir wollen unsere Herzen dir öffnen. Und Herr, tu du meinen Mund auf, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Wir kennen das ja auch alle. Da treffen sich zwei Menschen. Sage ich guten Tag, mein Name ist Heiko Engel. Im Normalfall wird dann mein Gegenüber sagen, guten Tag, ich heiße Punkt, Punkt. Wie auch immer der dann heißt. Wenn wir Menschen also in Kontakt treten, dann stellen wir uns erst mal vor. Und erst im Laufe eines Gespräches wird man so ein bisschen feststellen, was der andere für ein Gegenüber ist. Was hat er Familie? Was arbeitet er? Was hat er für Hobbys? Was macht er gern? Und vieles mehr. Und Gott, er hat sich den Menschen auch vorgestellt. Da heißt es im 2. Mose 3, Vers 14, ich lese es erst aus der bekannten Luther-Übersetzung. Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Ganz ehrlich, mit der Formulierung hatte ich schon immer meine Schwierigkeiten. Ich habe dann nochmal geguckt in der Hoffnung für alle. Da heißt es, ich bin euer Gott, der für euch da ist. So stellt sich Gott vor. Ich bin euer Gott, der für euch da ist. Oder aus der Elberfelder Übersetzung, das ist auch eine bekannte Variante, wo es heißt, ich bin, der ich bin. Gott stellt sich den Menschen vor, ich bin. Und mit diesem Ich bin hat sich eben auch sein Sohn vorgestellt. Er hat nicht gesagt, ich bin Jesus Christus, sondern er hat gesagt, ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Dann kennen wir die Ich bin Worte. Und Jesus, er macht das ganz bewusst mit faszinierenden Bildern. Denn wenn er sagt, ich bin Jesus, dann ist das sehr kurz gegriffen. Wenn er aber sagt, ich bin das Brot und das Tür und so, was es da alles gibt, dann sagt das schon viel, viel mehr aus, wie nur, ich bin der Heiko Engel. Wenn ich mich vorstellen würde und sagen würde, ich bin ein Pastor, dann würde das auch schon mehr aussagen über mich, nur dann weiß noch keiner, wie ich heiße. Aber Jesus, er hat das so gemacht, weil er den Menschen mit den Ich-Bin-Worten eben sagen möchte, was er ist und wie er ist. Was er für die Menschen bedeuten möchte und bedeuten kann, wenn man sich auf ihn einlässt. Er macht mit dem, was er sagt, den ersten Schritt in Richtung Mensch. Er will Begegnung haben. Aber jetzt möchte ich zu den Ich-Bin-Worten, mit denen sich Jesus vorstellt. Wir haben jetzt schon ein paar gehört. Was für Ich-Bin-Worte kennen wir denn noch? Seid mal mutig, einfach mal reinrufen. Der Weg und die Wahrheit, genau. Licht hatten wir schon und Auferstehung, das Leben. Tür. Wie? So, jetzt wäre Hirte, Weinstock, Jona. Ich bin das A und das O. Es ist jetzt nicht das klassische Ich-Bin-Wort aus dem Johannes, aber es ist auch ein Ich-Bin-Wort. Er sagt nämlich, ich bin der Anfang, ich bin das Ende, genau. Ich bin das Brot des Lebens, genau. Ja, auch eins der Ich-Bin-Worte oder der, genau. Johannes Evangelium haben wir ja. Wir haben Brot, Licht haben wir genannt, Tür, Hirte, die Auferstehung, der Weg und die Wahrheit, der Weinstock. Und heute hören wir was über die Tür. Wir werden dann noch zwei hören. Der Weg wird, glaube ich, am Silvesterabend sein, am Jahresabschlussgottesdienst. Da gehen wir ja auch alle den Weg. Und über das Brot werden wir dann am 3. Januar was hören. Da feiern wir nämlich auch Abendmahl gemeinsam. Aber wir hören hier ganz verschiedene Sachen. Und hier werden die tiefsten Bedürfnisse des Menschen angesprochen. Hunger, Durst, die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Ja, Leben in einer Beziehung werden hier angesprochen. Und hier werden einfache und elementare Bilder benutzt. Brot zu leben, Licht zu sehen, ein Weg, damit man sich nicht verirrt. Und heute, wie gesagt, geht es um die Tür aus Johannes 10, Vers 7 bis 9. Und das möchte ich uns gerne vorlesen. Deshalb erklärte er ihnen, ich sage euch die Wahrheit, ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür, wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen, und er wird saftig grüne Wiesen, Weiden finden. Und der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, die Tür kann man ganz schlecht vom Hirten trennen. Und dann habe ich gedacht, wie das ist klassisch, wenn es um den Hirten geht, ist der Harald der, der die Gottesdienstleitung macht. Aber ich habe noch überlegt, ob er heute auch wieder so gewandelt kommt. Aber man muss es ja nicht immer so machen. Heute merken wir, Hirte, Tür hängen ganz nah beieinander, aber wir wollen trotzdem den Fokus auf die Tür legen. Ich bin die Tür. Was ist hier gemeint? Wie verstanden die Menschen damals diesen Text? Und da ist es gut, wenn man dieses Bild vor Augen hat, einmal hört, wie das denn damals war. In Palästina, da war es so, und das klang auch so durch am Heiligabend, dass es in diesen Ländern und in diesem Land Gemeinschaftsgrundstücke gab, wo die alle Dörfler, alle die Hirten und alle die Schafe hatten am Abend zu diesem Grundstück die Schafe gebracht haben. Dieses Grundstück war abgegrenzt durch unbehauene Kalksteine und durch Dornengestrüpp, so dass eben die Schafe drinnen sicher waren. Die Schafe konnten nicht raus und es konnte auch keiner richtig rein. Denn die Dornen in Israel, habe ich mir mal sagen lassen, das sind nicht so Dörnchen, wie wir sie kennen. Das sind richtige, ordentliche Dornen. Und da der Hinweis, Jesus hatte mal so eine Krone bekommen. Das nur so am Rande. Diese Dornen waren also ganz kräftig. Und es gab nur einen Eingang. Und mit diesem Gemeinschaftsarbeit wollten eben die Herdenbesitzer verhindern, dass nachts wilde Tiere kamen, die die Schafe rauben oder Diebesbanden. Eben, das war eine Schutzvorrichtung. Und am einzigen Eingang, ungefähr 1,5 Meter breit, saß der Wächter oder eben auch Türhüter genannt. Dieser lag dann nachts quer im Eingang und ließ niemanden Fremden hinein. Diese Position war praktisch, bequem. Und man hatte eben auch dadurch eine gute Sicherheit. Uns war sehr wichtig, diese Situation, diese Position. Jeder, der eben zum den Schafen hinein wollte, musste über diesen Türhüter steigen, wenn er keinen Platz macht. Das war also eine ganz gute Einrichtung. Die Tiere waren sicher und konnten sich ausruhen in der Nacht und auch die Besitzer konnten ruhig schlafen. Und morgens in der Früh kamen dann wieder die einzelnen Hirten und haben dann ihre Schafe herausgerufen, die dann eben auch entsprechend kamen, um sie auf eine gute Weide zu führen. Aber es kamen eben, und das sagt der Text, und heute nicht nur die guten Hirten, es kamen eben auch hin und wieder Diebe und Räuber. Und über sie heißt es in unserem Text, ich sage euch die Wahrheit, wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern heimlich einsteigt, der ist ein Dieb oder Räuber. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgegaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Und dann sagt er in Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe das ewige Leben und bringe das Leben und dies im Überfluss. Ja, das sind harte Worte, die hier genannt werden über Diebe und Räuber. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, wer waren denn diese Räuber? Das waren Menschen, das waren falsche Propheten, das waren falsche Messias, die sich als Heilsbringer vorgestellt haben. Aber der Text von heute zielt auch auf eine ganz bestimmte Personengruppe. Das erkennt man, wenn man sich den ganzen Text auch aus Johannes 10 mal anschaut. Dann können wir feststellen, dass Jesus hier auf die jüdischen Führer damals anspielte. Sie, die die Leute ausnahmen, um ihre eigene Brieftasche anzufüllen. Sie, denen die Menschen um sie herum eigentlich egal waren. Sie, die nur auf sich geschaut haben. Und hier ist eben auch nicht nur der materielle Diebstahl gemeint, sondern eben auch der geistliche Raub. Sie, die die Menschen verführt haben. Und über die Diebe heißt es, sie kommen nur, um zu schlachten. Die wollen die Tiere nicht fördern oder bewahren und behüten, sondern sie wollen sie gleich schlachten und vernichten. Sie hindern jegliches geistliches Wachstum. Und das wird schon in Micha 3 verurteilt. Dort heißt es, oder dort gibt es ein Urteil über die führenden Männer und über falsche Propheten. Da heißt es, hört her, ihr führenden Männer Israels, ihr Nachkommen Jakobs, eigentlich solltet ihr doch das Recht kennen. Aber ihr hasst das Gute und liebt das Böse. Ihr geht mit den Menschen um wie ein Schlachter, der dem Vieh die Haut abzieht, das Fleisch von den Knochen reißt, die Knochen zerhackt und sie zusammen mit dem Fleisch in den Kessel wirft. Es kommt ein Tag, da werdet ihr zum Herrn um Hilfe schreien. Aber er wird euch nicht mehr anhören. Er wird nichts mehr mit euch zu tun haben, wegen eurer Verbrechen. Und auch für euch Propheten hat der Herr eine Botschaft. Ihr führt mein Volk in die Irre. Glück und Frieden sagt ihr denen voraus, die euch zu essen geben. Doch wer keine Geschenke gibt, dem droht ihr mit Gottes Strafgericht. Darum wird die finstere Nacht über euch hereinbrechen, sodass ihr nicht mehr in die Zukunft schauen könnt. Die Sonne wird nicht mehr für euch scheinen, selbst am helligsten Tag tappt ihr im Dunkeln. So könnt ihr nicht mehr voraussagen, was kommen wird. Also wir merken, schon damals waren die führenden Männer und die falschen Propheten, die kamen da ganz schön schlecht weg. Und ich habe überlegt, auch heute noch gibt es genügend solche Situationen. Menschen, die uns verführen, Religionen. Es gibt Sekten und Führer, die die Menschen verführen. Sie bieten oft etwas an, aber letztlich muss man sich hinarbeiten zu einer Gott oder zu einem höheren Wesen. Man muss Kadavergehorsam zeigen. Sie bieten die Sehnsüchte an, dass sie diese Sehnsüchte stillen. Sie versprechen Glück, Frieden und Ruhe. Und am Schluss endlich ist man doch nur unfrei und man wird übers Ohr gehauen. Und schlussendlich ziehen sie einem oft das Bare aus dem Portemonnaie. Oder eben, es gibt die andere Richtung, wo man sich selbst finden muss, wo man in sein Innerstes sich bewegt, wo man dadurch meditiert, wo man in sich hineinschaut. Aber ich habe dann überlegt, was finden wir denn da, wenn wir in uns gehen? In Römer 3 heißt es, sie sind allesamt Sünder und sie ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Also wenn ich deinen Text lese, dann will ich eigentlich gar nicht in mich hineingehen, dann auch ich. Ich habe Sünde in meinem Leben und darüber will ich nicht meditieren. Ich möchte nicht in mein Innerstes schauen, wenn ich weiß, dass Jesus da nicht ist. Aber Jesus, ihr Lieben, Jesus ist da ganz anders. Er ist nicht für sich gekommen, sondern für die Menschen. Er ist in ihre Situation hineingekommen, in ihr Leben, in die Gemeinschaft mit ihnen, in einem Stall. Ich habe mal eine Predigt gehört, da hieß es, der heruntergekommene Jesus, in zweierlei Bedeutung. Er ist tatsächlich der heruntergekommene gewesen, aber auch in eine Situation hineingekommen, wo wir sagen können, die ist heruntergekommen. In einem Stall zur Welt gekommen, hat sich klein gemacht für uns, wie wir es an Heiligabend gehört haben von der Anita. Der hat die Herrlichkeit bei Gott verlassen. Das war das Beste, was ihm passieren kann in der Gemeinschaft mit Gottes Geist und mit Gott, seinem Vater. Und das hat er verlassen für dich, für mich. Das hat er gemacht. Und er verführt die Menschen nicht, sondern er führt sie. Er verleitet die Menschen nicht, sondern er leitet sie. Er verspricht den Menschen nicht nur irgendetwas, sondern Jesus hält, was er sagt. Und er engt die Menschen nicht ein, sondern schenkt uns Menschen Freiheit und Frieden. Und Jesus erringt um die Menschen. Er will mit diesem Vers die Menschen einladen. Er bietet und verheißt uns eine Beziehung, die in Zeiten hält, wo es uns gut geht, aber auch in den Zeiten, wo wir dann merken, plötzlich, es geht uns gar nicht mehr so gut. Da, wo wir durch dick und dünn mit ihm gehen können. Und wir dürfen uns entscheiden, diese Einladung anzunehmen. Wir dürfen uns entscheiden, durch diese Tür, die Jesus ja hier anbietet, hindurchzugehen. Und wir dürfen uns entscheiden, in die Gemeinschaft der Schafe einzutreten. Das gilt bis heute. Wir haben heute gehört, er schenkt sich uns zu Weihnachten und das gilt das ganze Jahr. Und der Harald hat diesen Text erwähnt. Jesus, er klopft an. Er will, dass wir unsere Herzenstüre öffnen. Ich bin die Tür, wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ja, Jesus als die Tür, er lädt ein in diese Gemeinschaft der Schafe. Wie kann man durch diese Tür gehen? Wie kann man das praktisch werden lassen? Das ist ja bisher alles ein sehr theoretischer Bereich. Aber die Frage ist, wie kann man sich denn dafür entscheiden, Jesus anzunehmen, durch diese Tür hineinzugehen, das zu erleben, dass Jesus uns eben das ganze Jahr begleitet? Und es ist so, wer zu den Schafen will, er muss durch diese Tür hindurch, muss am Türhüter vorbei. Ohne Jesus geht es nicht. Und vielleicht fragst du dich, wie kann man jetzt in diese Schafsgemeinschaft hineinkommen? Und die Schafsgemeinschaft, das sind wir. Aber es gibt die Gemeinschaft auch mit dem Hirten, in die wir hineinkommen, mit Jesus höchstpersönlich. Wie kann man zu seiner Herde hinzustoßen? Und wie kann ich es verhindern, dass ich ohne einen Hirten ziellos umherirre, leichtes Opfer bin für die Diebe, leichtes Opfer bin für die, die uns verführen, leichtes Opfer für Räuber, leichtes Opfer ja für das, was dort alles kommt und letztlich leichtes Opfer für den Teufel bin. Was muss ich tun, damit ich eine Beziehung zu Gott haben kann, zu Jesus bekommen kann? Wie kann ich durch diese Türe gehen? Und im Text von der Offenbarung heißt es, das haben wir eben gehört, kehrt um. Kehrt um, das ruft uns Jesus heute Morgen zu. Er klopft an und sagt, kehrt um. Der erste Schritt durch diese Tür sieht so aus, dass wir im Leben erkennen, was falsch läuft. Dass wir im Leben erkennen, wo ich ohne Gott unterwegs bin. Wo wir erkennen, was uns von ihm trennt. Was uns hindert, in die Gemeinschaft der Gemeinde, in die Gemeinschaft mit Jesus hineinzukommen. Und das sind letztlich die Sünden in unserem Leben. Die größte Barriere, um zu Jesus zu gelangen, ist meine Schuld. Und in der Bibel wird das Schaf oft als Bild für den Menschen gebraucht. Und wie sind wir Menschen? Wie sind die Schafe? Wir benötigen Leitung. Ein Schaf benötigt Pflege, Schutz. Und ein Schaf, was sich selbst überlassen ist, ist ja, der Verlorenheit preisgegeben, ist dem Tod preisgegeben. Das Schaf ist Gegenstand göttlicher Erbarmung. Das Schaf braucht Fürsorge, das Schaf braucht die Liebe Jesu, die er als gute Hirten für sein Leben für die Schafe gegeben hat. Und der zweite Schritt besteht Also der erste Schritt im Erkennen, der zweite Schritt besteht darin, die Sünde abzugeben. Das, was mich trennt von ihm, das können wir wegtun. Und wir können mit Jesus in Kontakt kommen. Und dabei kann man, das kann man alleine machen, das kann man aber auch mit jemandem zusammen machen. Jemanden, mit dem du vertraust, ein Mensch, der Christ ist. Jesus ist der Hirte, der für seine Schafe starb, damit du das genau machen kannst. Da heißt es, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das hat er getan. Und deswegen können wir auch Weihnachten nicht ohne Ostern und Karfreitag denken. Es gehört beides immer auch zusammen. Der Hirte lässt sein Leben für die Schafe und mehr als sein Leben kann der Hirte nicht geben. Jesus hat sein Leben für die Schafe, für uns am Kreuz auf Golgatha gegeben. Er wurde selber zu einem Schaf. Er wurde zum Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde und hat für uns an unserer Stelle das Leid, die Schmerzen und die Sünde letztlich auf sich genommen. Er nahm stellvertretend für uns den Zorn Gottes auf sich. Und dies brachte ihm den Tod ein. Und diese Hingabe von Jesus, dass er diesen Weg für mich gegangen ist, für dich gegangen ist, das war das größte Zeichen seiner Liebe. Das größte Zeichen seiner Liebe, die uns Jesus machen konnte. Und letztlich muss man sagen, dass das auch die entscheidende Aufgabe des guten Hirten ist. Und seine Aufgabe ist es, die Werke des Teufels zu zerstören, wie wir es in 1. Johannes 3,8 nachlesen können. Ihm dürfen wir uns anvertrauen. Ihm darfst du alles sagen, was dich von ihm trennt. Und er nimmt diese Schuld weg. Er nimmt sie mit ans Kreuz, hat sie getragen für uns. Im 1. Johannes 1, Vers 9, ein Vers, den ich eigentlich genial finde und liebe und den ich auch immer wieder beim Abendmahl zitiere. Denn das drückt aus, was wir da passiert. Wenn wir aber unsere Sünden bereuen und sie bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Ja, in dem Moment, wo wir Jesus unsere Schuld abgeben, dann sind wir rein vor ihm. Und wenn wir das getan haben, dann besteht der dritte Schritt darin, dass zum einen gefeiert wird, wenn man durch die Tür zu Christus kommt. Aber hier entsteht nicht nur eine Feier im Himmel, sondern auch in der Gemeinde. Da freuen wir uns. Und aber was erwartet denn den, der durch diese Tür hineingeht? Das sind zwei Dinge. Hier zu Lebzeiten ist es die Gemeinschaft der heiligen Schafe. Nein, der Heiligen, in Klammer, die Schafe, die wir sind. Und wenn wir einmal sterben werden, dann sind wir bei ihm, bei dem, der der Hirte sein möchte. Das beides erwartet uns. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen, heißt es, und er wird saftige grüne Weiden finden. Ja, zuerst haben wir Gemeinschaft mit den Schafen, die diesen Schritt getan haben. Und auch mit dem Hirten höchstpersönlich. Das nennen wir dann Gemeinde oder Gemeinschaft der Heiligen. Das ist der Ort, wo Christen zusammen sind und sich an Gott, Jesus und am Heiligen Geist freuen. Und diese Gemeinschaft mit dem Hirten und den anderen Schafen, die sind ein Stück Vorgeschmack auf das, was einmal kommen wird. Und das ist ein kleiner Vorgeschmack. Das sage ich nicht, weil unsere Gemeinde hier schlecht ist. Das sage ich, weil es im Himmel sehr, sehr viel besser wird. Weil es noch viel besser wird, wo wir als Gemeinschaft zusammen sind und wo wir bei ihm sind und wo wir vor seinem Thron tanzen werden. Das, was wir hier erleben, ist toll. Auch hier in Monshausen in der Gemeinde erleben wir ganz viele tolle Sachen und gute Sachen. Auch wenn es da natürlich mal knirscht und auch mal vielleicht auch das ein oder andere böse Wort fällt oder man, dass es nicht alles immer Himmel ist. Aber Gemeinschaft hier, der Heiligen, ist was Tolles. Und das, was kommt, wird noch viel besser. Und Gemeinde ist der Ort, wo wir erleben können, was Gott macht. Wo wir saftige und grüne Weide haben. Und ein Leben mit Jesus ist dann für uns Nahrung im Alltag, das Stillen unserer tiefsten Sehnsüchte. Denn Jesus zieht durch seinen Geist in unser Leben ein. Man ist dann Christ, weil wir Christus angehören. Und dann wird das Weihnachtslied oder Adventslied lebendig, wo es heißt, macht hoch die Tür, macht die Tor weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, der Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jauchz mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat. Das wird lebendig. Ein Leben mit Jesus ist toll. Dann haben wir immer jemanden an unserer Seite, selbst wenn uns eben auch Menschen verlassen. Und dennoch ist das, was eben kommt, was wir hier erleben, nur ein Teil dessen, das, was kommen wird. In der Theologie, da gibt es einen Spruch, den finde ich etwas kompliziert, aber gut. Wir leben im schon jetzt und im noch nicht. Wir leben schon jetzt hier, erleben schon jetzt ein Stück Gemeinschaft hier auf Erden, ein Stück Himmel hier auf Erden. Aber eben, wir leben auch noch im noch nicht. Denn das, was kommt, wird viel größer sein. Wir leben im schon jetzt und im noch nicht. Und wenn du zu Lebzeiten Jesus annimmst, dann verändert das auch die Gegenwart. Aber das, was kommt, wird noch viel, viel schöner. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Und wenn du Jesus kennst, wenn du zu Lebzeiten diese Beziehung mit ihm angefangen hast, dann weißt du auch, auf was du zugehen wirst. Jesus bezeichnet sich in unserem Abschnitt als die Tür. Eine Tür, durch die die Schafe hindurch müssen, um gerettet zu werden. Und am Ende wartet die große Belohnung auf uns. Das beschreibt der Luthertext sehr genial. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Ach, das ist nicht nur ein bisschen, das ist volle Genüge. Das bekommen wir, wenn wir dann bei Jesus sind. Wir bekommen Gottes Reich verheißen, wo wir Gemeinschaft mit Gott leben. Und es wird uns gut ergehen. Stell dir einmal das vor, was du am allerliebsten machst. Wo du wirklich mit Freuden dabei bist, wo dir das Herz aufgeht. Und jetzt stell dir vor, im Himmel wird es noch viel besser. Das verheißt uns dieser Text. Und beschrieben wird das in Offenbarung 21. Bekannter Text. Hören wir leider oft an, also nicht leider, aber hören wir oft an Beerdigungen. Aber eigentlich gilt uns das nicht nur dann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Darauf laufen wir Christen zu. Dahin lädt uns Jesus ein und mit diesem Text insbesondere. Und darauf dürfen wir uns freuen. Das ist eine Verheißung, die ist genial. Deshalb erklärt er ihnen, ich sage euch die Wahrheit, ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als Hirten ausgegeben haben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich alleine bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Amen.